Ja, ich freue mich ganz doll herzlich hier zu sein und einige kennen mich schon, manche eher unter Herr Lühling, einige meiner Schüler und manche aber auch mit meinem Vornamen. Und ich freue mich, dass ja, ich das Wort mit euch teilen kann an diesem herrlichen Tag. Wettertechnisch nicht ganz so schön, aber es ist Palmsonntag und es wird ja schon öfters jetzt in der Moderation und auch im Lobpreis gesagt, dass das eigentlich ein freudiger Anlass war, dass die Leute gejubelt haben. Und ich habe euch mal ein Gemälde mitgebracht, wo dieser Palmsonntag visualisiert wurde. Und da sieht man auch diese Menschenmassen und was sie so gefühlt haben und wie sie sich gefreut haben könnten. Und die Frage, die ja gerade schon öfters aufkam, ist, warum haben die Leute eigentlich so viel gejubelt? Warum haben die sich gefreut? Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, was diese Menschen von Jesus erwartet haben. Ich will jetzt mal ein bisschen spekulieren und euch mal mögliche Erwartungen präsentieren. Zum Beispiel diese Frau hier auf der linken Seite, was könnte sie gedacht haben? Vielleicht hat sie gehofft, dass Jesus sie heilen kann. Sie hat schon oft gehört, Jesus ist ein Wunderheiler, er hat viele Leute geheilt, vielleicht heilt er auch mich. Oder vielleicht war da ein Mann, der sich dachte, wenn Jesus jetzt hier als Messias auftritt, dann werden wir wieder neu zu Wohlstand kommen und vielleicht werde ich persönlich auch neue Reichtümer bekommen. Vielleicht hat auch jemand gedacht, mein Leben ist voller Schmerz, es gibt Streit in der Familie, mein Herz ist irgendwie zerrissen, vielleicht kann Jesus mein Herz heilen. Er hat irgendwie sowas Seelsorgerliches, sowas Sensibles. Gerade in der Kids Time hat ja auch die Helene erzählt, dass Jesus jemanden ganz besonders in die Augen geguckt hat. Vielleicht schaut er auch mir in die Augen. Vielleicht hilft er mir in meiner persönlichen Krise. Und natürlich haben die allermeisten gehofft, dass da jemand ist, der sie befreit von den Ketten der Römer, von dieser Besatzungsmacht, die sie jeden Tag gesehen haben, diese aus ihrer Sicht Heiden, die sich angemaßt haben, über sie zu herrschen. Ich glaube, viele Erwartungen lagen so in der Luft, als Jesus nach Jerusalem reingeritten ist. Und Erwartungen prägen unser Glaubensleben ungemein. Wir können gar nicht anders, als Dinge zu erwarten. Und ich sage auch jetzt schon mal, wenn es gleich in der Predigt viel um das Thema Erwartung geht, dass es nicht darum geht, Erwartungen komplett abzuschaffen. Wir können gar nicht anders leben als ohne Erwartungen. Wir sind in einem, sage ich mal, Korsett von Erwartungen. Wir haben Erwartungen an Gott. Wir wünschen uns bestimmte Dinge von Jesus, von Gott, irgendwas, was Gott möglicherweise für mich tun soll. Und Gott hat auch Erwartungen an uns. Wir haben Erwartungen an unsere Mitmenschen. Wir erhoffen uns, dass Leute irgendwas für uns tun, dass sie sich am Geburtstag melden. Wir erhoffen uns einfache Dinge, wir erhoffen uns aber auch große Dinge. Erwartungen prägen zum Beispiel auch stark intime Beziehungen wie die Ehe, wo man auch ganz viele Erwartungen an seinen Mitmenschen hat. Und wir haben natürlich auch Erwartungen einfach generell an das Leben. Was ist ein gutes Leben? Was macht ein gutes Leben aus? Und ich glaube, all diese Erwartungen prägen uns ungemein. Und ich glaube, wie ein Mensch mit Erwartungen umgeht, prägt einerseits das persönliche Handeln, wie lebe ich jetzt? Und es prägt auch unsere Zufriedenheit. Wie zufrieden bin ich eigentlich mit meinem Leben? Wenn ich ständig Erwartungen habe, die immer wieder enttäuscht werden, dann werde ich wahrscheinlich ziemlich unzufrieden sein. Und ich möchte, dass wir heute mal zusammen darüber nachdenken, wie wir unsere Erwartungen vielleicht justieren, dass sie mehr oder weniger korrekt sind, dass wir sie an Jesus ausrichten. Und ich möchte das jetzt gar nicht speziell mit dem Palmsonntagstext machen, sondern mit einem anderen Text, der schwerpunktmäßig sich um Erwartungen dreht. Und zwar ist das ein Bibeltext aus Matthäus 11, Verse 1 bis 19. Das ist ein recht langer Text. Ihr könnt den gerne mit aufschlagen, wenn ihr mitlesen wollt. Ich habe ihn aber auch hier gleich auf den Folien. Und ich würde diesen Text abschnittsweise durchgehen, damit wir nach und nach verstehen, was uns Jesus auch zum Thema Erwartung sagen möchte. In diesem Text haben wir eine Geschichte über enttäuschte Erwartungen. Jemandes Erwartungen wurden ziemlich stark enttäuscht. Dann haben wir über hinderliche Erwartungen, also Erwartungen, die uns im Glaubensleben irgendwie behindern. Und am Ende habe ich natürlich auch was Positives, Erwartungen, die erfüllt werden. Und schauen wir direkt mal in den Text rein. Ich lese mal hier aus der Schlachter-Übersetzung aus Matthäus 11 erstmal die ersten 6 Verse. Und es geschah, als Jesus die Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, zog er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu verkünden. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und er ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und arm wird das Evangelium verkündet. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Ja, hier haben wir jemanden, der, man könnte sagen, der enttäuscht ist. Und zwar Johannes der Täufer. Und das ist ziemlich besonders. Wenn wir mal drüber nachdenken, warum fängt Johannes an zu zweifeln? Johannes war doch eigentlich ein ganz großer Mann. Johannes war der, der Jesus getauft hat. Johannes war der, der in die Wüste gegangen ist und relativ alleine einfach immer wieder gepredigt hat und den Leuten auch ziemlich klar gesagt hat, was geht und was nicht geht. Er hat ihnen Buße gepredigt. Er hat den Pharisäern die Leviten gelesen. Und, was besonders mutig war, er hat König Herodes, ein weltlicher Herrscher, dem hat er ins Gesicht gesagt, dass sein moralisches Verhalten falsch war, dass er eine falsche Beziehung eingegangen ist zu einem Herrscher. Stellt euch vor, ihr geht zu eurem Chef hin und sagt, das und das ist komplett falsch. Da gehört ganz schön viel Mut zu. Und Herodes hatte große Macht und hat deswegen, weil er sich das nicht gefallen lassen wollte, hat er Johannes ins Gefängnis geworfen. Und das Gefängnis damals war nicht so luxuriös wie heute. Es war ziemlich, also luxuriös ist das heute auch nicht, Entschuldigung, das war etwas übertrieben, aber es war wirklich noch deutlich ärmer, deutlich kahler, da war nix, da war große Armut. Und Johannes saß jetzt im Kerker, im Gefängnis, und er fängt an zu zweifeln. Woran mache ich das fest, dass er zweifelt? Er lässt nämlich jetzt fragen, Jesus, bist du wirklich der Messias? Und das ist doch erstaunlich. Er hat doch Jesus angekündigt. Er hat Jesus Taten gesehen. Er hat Jesus getauft. Und dann fragt er noch einmal, bist du wirklich der Messias oder sollen wir noch auf jemand anders warten? Man könnte sich ja fragen, warum fängt Johannes jetzt an zu zweifeln? Und ich glaube, das liegt daran, dass die Erwartungen von Johannes vielleicht ein Stück weit enttäuscht wurden. Also Johannes hat gesehen, okay, Jesus kommt, er heilt, er tut Wunder. Und trotzdem sitze ich im Gefängnis. Jetzt muss doch mal irgendwie Befreiung herrschen. Warum lassen wir uns von diesen ollen Römern rumkommandieren? Warum geschieht nicht endlich was? Warum sitze ich hier im Kerker? Und Johannes hat diese Zweifel und fragt sich, Jesus, was ist los? Ich verstehe dich nicht. Und ich glaube, das ist ein Stück weit tröstlich, dass wir als Christen auch mal zweifeln können, dass sogar große Männer Gottes und Frauen Gottes, große Helden, dass die sogar Zweifel haben können, dass sie manchmal an Jesus Anstoß nehmen, wie es in Vers 6 heißt. Jesus sagt da, glückselig, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Dieses Anstoß nehmen, das bezeichnet so eine gewisse geistliche Realität, dass man sich irgendwie an Jesus reibt, dass man, auch wenn man ihn liebt, ihn nicht so ganz versteht. Und ich glaube, das kann jedem passieren. Manchmal denken wir, ach, ich werde nie zweifeln. Und ich will euch auch nicht in die Zweifel treiben. Das ist nicht schön, dieser Zustand. Aber es kann passieren, wenn unsere Erwartungen enttäuscht werden. Wenn wir vom Leben enttäuscht sind. Wenn irgendwas passiert, was wir nicht wollen. Und wenn irgendwie Jesus sich anders verhält, als wir uns das vielleicht erhofft haben. Und Johannes hat eben diese Zweifel. Die Frage ist nur, wie gehe ich mit diesen Zweifeln um? Und ich will euch auch hier von Johannes aus dem Bibeltext ein paar Dinge lehren. Und zwar, wohin gehen wir mit den Zweifeln? Und die simpleste Antwort hier ist erstmal direkt zu Jesus. Es heißt nämlich hier, dass Johannes seine Jünger, also damals hatten so die Leute, die geistlich aktiv waren, die Rabbi und so, die hatten ihre eigenen Jünger. Und Johannes lässt jetzt seine Jünger aus dem Gefängnis zu Jesus schicken und stellt ihm die Frage, bist du der Messias oder sollen wir auf jemand anders warten? Und ich glaube, das ist erstmal die erste richtige Adresse. Wenn wir Zweifel an Gott haben, wenn wir Zweifel an Jesus haben, dann lass uns direkt zu ihm gehen. Das klingt vielleicht für einige so ein bisschen paradox. Hä? Ich habe Zweifel an Gott und dann soll ich zu ihm beten? Ist das nicht irgendwie so eine Art Zirkelschluss? Aber ich glaube, das macht durchaus Sinn. Selbst wenn wir Jesus nicht komplett verstehen, lass uns trotzdem zu ihm gehen und sagen, Jesus, ich verstehe dich nicht. Was ist mit dir? Bitte zeig dich mir. Und bevor wir uns bei anderen Menschen ausweinen und bevor wir frustriert werden und nur zynisch am Rand sitzen und sagen, oh, ich verstehe nichts mehr vom Glauben, ich will nichts mehr damit zu tun haben, ich beobachte nur noch, ich mache nur noch zynische Kommentare oder so. Nein, lass uns zu Jesus hingehen, lass uns zu ihm gehen und ihm sagen, Jesus, ich verstehe dich nicht. Das ist die allererste Adresse. Und Johannes macht eigentlich genau das Richtige. Johannes hat Zweifel und wendet sich an Jesus. Und was ist seine Antwort? Jesus antwortet jetzt auf Johannes auf eine eher kryptische Weise. Jesus antwortet selten relativ direkt. Ihr könnt mal gerne die Fragen und Antworten von Jesus studieren in den Evangelien. Ganz oft antwortet er erstmal so, ja, quasi könnte man sagen indirekt. Und Jesus antwortet hier konkret, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Arme das Evangelium verkündigt werden. Was Jesus hier macht ist, er erinnert Johannes daran, was einerseits die Verheißungen waren im Alten Testament. Dominik hat ja hier gerade schon im Lobpreis erzählt, es gab schon Verheißungen über Jesus und er zeigt ihm, hey, die Verheißungen werden gerade erfüllt. Die Leute werden doch geheilt. Die Sachen, die verkündigt wurden, die passieren jetzt in der Realität. Er erinnert ihn quasi an das Wort Gottes, an die Verheißung und erinnert ihn auch an die Taten, an das, was Jesus schon gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch ein guter, sag ich mal, Tipp oder eine Ermutigung für uns. Wenn wir in Zweifeln kommen, dann können wir uns an diesen zwei Dingen festhalten. An die Verheißung im Wort, an die Bibel selbst, die uns immer wieder aufrichtet, die uns in die Wahrheit hineinführt. Und wir können uns auch an dem festhalten, was Jesus schon in unserem Leben bewirkt hat. Ich bin ein großer Fan von Zeugnissen, also jetzt nicht nur den schulischen Zeugnissen, sondern auch von Zeugnissen im Sinne von den Taten Gottes, die wir in unserem Leben erleben. Und da finde ich immer wieder schön, wie Leute erleben, das habe ich mit Gott erlebt. Und daran möchte ich mich festhalten. Er hat mich doch da geführt. Er hat mich aus dieser Situation geführt. Und ich habe doch genau den Plan irgendwie in Erfüllung gesehen. Er hat mich da aufgerichtet. Und ich kann mich auch wieder daran festhalten. Selbst wenn ich vielleicht Jesus gerade nicht so ganz aktiv spüre, dass ich doch merke, er ist bei mir. Und er hat schon in der Vergangenheit gewirkt. Das finde ich schön, sich daran festzuhalten. Also an dem Wort festhalten und auch an den Taten Gottes. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt, wo Jesus sozusagen Erwartungen korrigiert und hinderliche Erwartungen kritisiert. Und ich will mit euch den nächsten Abschnitt lesen, ab Vers 7. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Ein Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Ein Propheten? Ja, ich sage euch, ein, der mehr ist als ein Prophet. Jesus fragt hier dreimal nach den Erwartungen. Und wenn Jesus etwas dreimal wiederholt, dann scheint es wohl ziemlich wichtig zu sein. Er stellt dreimal die exakt gleiche Frage. Was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Das ist eine gute Frage. Er stellt nämlich jetzt die Menschen, die sich um Johannes herum bewegt haben, vor die Frage, was wolltet ihr eigentlich von Johannes? Er dreht den Fokus weg von Johannes, den er jetzt gerade quasi seelsorgerlich bearbeitet hat. Hier, halt fest, glaub an mich, denk an das, was ich schon getan habe. Und er wendet sich der Volksmenge zu und fragt, was ist eigentlich mit euch? Was wolltet ihr eigentlich von Johannes? Und diese Frage, was seid ihr hinausgegangen zu sehen, das ist letztendlich eine Motivfrage. Jesus stellt die Motivfrage, was wolltet ihr eigentlich? Warum seid ihr in die Wüste gegangen? Was wolltet ihr von Johannes? Und ich glaube, das ist eine gute Frage, die wir uns immer wieder stellen sollen. Was sind meine Motive? Was habe ich für Erwartungen zum Beispiel von Predigern? Erwarte ich, dass ein Prediger nette Geschichten erzählt, dass er mich zum Lachen bringt? Erwarte ich von einem Prediger, dass er schöne Wörter verwendet, schöne Zitate oder was auch immer? Was erwarte ich von Gottesdiensten? Erwarte ich eher so den netten Kaffee später und das soziale Miteinander? Erwarte ich wirklich eine Begegnung von Gott? Was erwarte ich von der stillen Zeit? Will ich quasi nur eine nette Inspiration für den Tag haben? Oder erwarte ich auch, dass Gott wirklich zu mir spricht und vielleicht sogar mich korrigiert? Was erwarte ich von Freizeiten? Sollen die mir nur eine gute Zeit bringen? Sollen die mir einfach nur viel Action und Spaß bringen? Oder erwarte ich auch, dass Gott da irgendwas tut? Und diese Frage, was erwarten wir? Was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Die können wir uns in ganz vielen Lebensbereichen stellen. Und Jesus geht hier sogar noch ein bisschen ins Detail. Er nennt drei mögliche Beispiele, die ich mal kurz mit euch anschauen will, was die Leute von Johannes erwartet haben könnten. Schauen wir uns das erste an. Da sagt er, was seid ihr hinausgekommen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Ich kann das nur so ein bisschen interpretieren. Ich vermute mal, dass Jesus damit meint, dass sie so eine Art Zeitgeistprediger haben wollten. Ein Rohr, was sich im Wind dreht. Die letzten Tage waren ja auch relativ stürmisch. Und wenn der Wind das Rohr dreht, dann zeigt es, das Rohr an sich hat wenig Beständigkeit, es dreht sich nach dem Wind. Und das könnte man als Metapher dafür verstehen, dass jemand einfach nur immer das sagt, was gerade so en vogue ist, was gern angesehen ist, was man sowieso schon in der Welt hört. Und ist das das, was uns antreibt? Wollen wir einfach nur ein bisschen Inspiration haben, ein bisschen Zeitgeist? Ist das, was wir von Gottesdienst, von Gemeinde, von anderen erwarten? Oder hat ihr feine Gesellschaft erwartet? Da sagt er nämlich, habt ihr erwartet, einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet zu sehen? Ein Menschen mit weichen Kleidern. Johannes war eher so ein spezieller Typ. Johannes, der hatte nur so Fetzen an und sah wohl ziemlich ramponiert aus. Der sah nicht fein gekleidet aus. Johannes, war ein kleiner Radikalinski, könnte man sagen, der sich vom wilden Honig ernährt hat und so. Der war in der Wüste und Johannes hat nicht unbedingt den kulturellen Normen einer feinen Gesellschaft entsprochen. Er war nicht mit weichen Kleidern bekleidet. Aber ich glaube, das ist auch oft das, was man in bestimmten Kreisen erwartet. Ich kenne das auch von mir selbst. Die Predigt halte ich in erster Linie an mich selbst, dass man vielleicht dann schnell so erwartet, ich will zu den Leuten hin, die irgendwie kultiviert sind, die über die neuesten Filme mitreden können, die tolle Witze machen, die irgendwie geistreich sind, die so am Puls der Zeit sind, wo man das Gefühl hat, die können mich intellektuell herausfordern, die sind irgendwie interessant, die sind akzeptiert. Ist das das, was wir vielleicht auch von Gemeinde erwarten, eine nette Kultur, wo man sich irgendwie wohlfühlt und vielleicht sogar ein bisschen besser fühlt? Johannes der Täufer hat das ziemlich durchbrochen mit seinem Auftreten. Ja, oder haben wir vielleicht ein geistliches Spektakel erwartet? Jesus stellt nämlich die Frage, seid ihr in die Wüste gegangen, um einen Propheten zu sehen? Also jemanden, der das Wort Gottes knallhart predigt, der vielleicht wie Elia ein Wunder tut. Was wolltet ihr von Johannes? Wolltet ihr so quasi, was Besonderes, ein geistliches Spektakel? Jesus stellt diese Fragen. Und ich persönlich finde mich in vielen dieser Dingen wieder. Zum Beispiel beim letzten Punkt, ein Propheten, da habe ich so gedacht, was hat mich eigentlich manchmal motiviert, mir manche Leute anzuhören? Ich bin auch so ein kleiner Input-Junkie, ich habe mir viele Predigten und Podcasts und so angehört und ich habe mal beim Vorbereiten darüber nachgedacht, ich habe eine Zeit lang auch jemanden gehört, so aus Amerika, der heißt Mark Driscoll, das ist so ein Prediger, der war eine Zeit lang ganz aktiv und hat immer ganz viel rausgehauen. Und ich fand das immer ganz spannend. Der hat so richtig auf den Tisch gehauen und hat die Leute so angeschrien und hat dann sich lustig gemacht über schwache Männer und ihr müsst aufstehen und so. Und ein Stück weit, wenn ich drüber nachdenke, ich fand das teilweise auch durchaus interessant und auch manchmal lehrreich, aber manchmal habe ich das eigentlich nur gehört, weil ich das witzig fand. Ich fand es amüsant. Ich fand das irgendwie cool, wenn jemand mal so richtig austeilt. Ich bin nicht dahin gegangen und habe mir das angehört, um irgendwas für mich persönlich zu lernen, um Gott zu mir sprechen zu lassen, sondern ich habe mir das nur angehört, um so ein bisschen Entertainment zu bekommen. Und da muss ich auch selbstkritisch fragen, warum höre ich eigentlich manchmal Sachen? Und vielleicht könnt ihr auch mal überlegen, warum höre ich mir manche Sachen an? Höre ich mir das wirklich an, um quasi nur einen Propheten wie Johannes zu sehen, jemand, der irgendwie besonders ist? Oder will ich mich wirklich verändern lassen? Genau. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil, wo Jesus auch noch andere Erwartungen kritisiert. Ich lese das nur mal von Vers 10 bis 12. Aus Zeitgründen lasse ich ein paar Teile weg. Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Das ist in Vers 10, ich lese weiter ab Vers 11. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Das ist jetzt ein etwas komplizierterer Teil, aber wir schaffen das gemeinsam. Hier korrigiert Jesus zwei Erwartungen. Das erste ist, er sagt, dass Johannes zwar ein Prophet war, aber er war sogar mehr als ein Prophet. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip, was wir hier sehen. Er sagt, er war mehr als ein Prophet und unter denen, die von Frauen geboren sind, also alle Menschen, man kann nur von Frauen geboren werden, ist kein größerer ausgetreten als Johannes der Täufer. Interessantes Statement von Jesus. Der gerade noch gezweifelt hat, da sagt Jesus trotzdem als Zuspruch, das ist ein ganz großer, kein größerer als er, ist je von Frauen geboren worden. Und Jesus sagt hier letztendlich, Johannes war ein Prophet, ja, aber ein besonderer, ein ganz großer. Und ich glaube, wenn wir das mal ein bisschen auf uns beziehen wollen, können wir auch hier lernen, dass wir vielleicht nicht immer nur in Kategorien denken sollen. Vielleicht hatten die Juden damals so bestimmte Kategorien. Ah ja, das sind die Priester, das sind die Fischer und das sind die Propheten, die machen ihren Job, die predigen so ein bisschen. Und Johannes war halt einer von den vielen Propheten. Aber Jesus sagt, nein, nein, Johannes ist jemand ganz Besonderes. Das ist nicht einfach nur irgendein Prophet. Und ich glaube, wir denken auch oft so, wir haben eine Kategorie vor Augen, der ist das und das und deswegen kann ich das und das erwarten. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, um das mit Leben zu füllen. Vielleicht denkt ihr, ah, der ist von Gemeinde X. Ah ja, von Gemeinde X, ah, da kann ich das und das erwarten, die und die Theologie und die Redeweise. Ah, weiß ich nicht, da erzählt mir nichts Neues, von dem muss ich nicht zuhören. Oder vielleicht denken wir auch in anderen Kategorien, zum Beispiel Berufe. Ah, das sind Lehrer. Ah, Lehrer, das sind immer so diese Besserwisser und so. Die sind anstrengend. Mit dem will ich nicht so viel zu tun haben. Oder vielleicht denkt ihr auch ans Geschlecht. Ah, das ist eine Frau. Ja, die sind immer so emotional. Ich weiß nicht, ob ich mir was von da sagen lassen soll oder so. Wir können das beliebig erweitern. Wir haben vielleicht Kategorien in unserem Kopf und wir denken, deswegen sind Leute so und so. Und natürlich können manchmal auch diese Kategorien eine gewisse Berechtigung haben. Und natürlich, wenn wir zum Beispiel bei einem Gemeindebeispiel bleiben, natürlich kann ich vielleicht aus einem gewissen Stall, aus einer gewissen Gemeinde bestimmte Dinge erwarten. Aber trotzdem sollten wir offen sein, dass Jesus jemanden ganz besonders benutzt. So wie Johannes ein Prophet war, aber jemand, der besonders benutzt wurde und der zu uns sprechen sollte. Wenn wir uns zu sehr von unseren Kategorien und von unseren Vorurteilen leiten lassen, dann lassen wir vielleicht Leute nicht mal so richtig an uns ran. Genau. Und das Nächste, was Jesus uns hier mitteilt, ist, dass das Reich Gottes etwas anders funktioniert, als wir uns das oft vorstellen. Da heißt es nämlich in Vers 11 und 12, doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt leidet das Reich Gottes der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Dieser Vers ist ein bisschen kompliziert. Erstmal sagt Jesus zu Johannes, Johannes ist der Größte, aber ihr könnt noch alle größer sein als er. Das ist ja auch schon ein bisschen kurios. Was meint Jesus damit genau? Ich glaube, Jesus will auf eine bestimmte geistliche Realität hinaus. Und zwar, alle Propheten bis Johannes haben unter diesem sogenannten alten Bund gelebt. Da war Jesus noch nicht präsent. Und jetzt ist Jesus da, das Reich Gottes bricht an, die Bergpredigt wurde gesprochen und Jesus schafft jetzt was ganz Neues. Wir können nämlich durch das Kreuz Vergebung erfahren, das werden wir jetzt Ostern nochmal genauer lernen und gleichzeitig haben wir den Heiligen Geist in uns, durch den wir Zugang haben zu Gott, ganz direkt. Gott hat auch im Alten Testament gehandelt, aber jetzt bricht was ganz Neues an und jeder kleine Christ sozusagen kann auch ganz tolle Dinge mit Gott erleben und Gott kann durch ihn wirken, eben weil Jesus jetzt da ist. Und damit will Jesus auch sagen, Leute, es ist jetzt was Besonderes, es bricht was Neues an, das Reich Gottes ist da. Und vielleicht denkt ihr, ich bin so ein König, der jetzt die Römer rausschmeißt, aber da bricht noch was anderes an. Denkt nicht nur in euren Kategorien, in euren Erwartungen. Nämlich, er sagt jetzt hier im Vers 12, im Reich der Himmel gibt es Gewalt. Da muss man jetzt aufpassen. Ich sage nicht, dass Christen Gewalt anwenden sollen oder solche Dinge. Ich glaube, was hier in diesen Versen steht, ist, dass Christen Gewalt erfahren. Dass das Christentum und da, wo Gott handelt, das Reich Gottes, sein Wirkungsgebiet, das ist immer umfochten. Das ist nicht einfach so, ah, hier, ich komme auf ein Pferd eingeritten und dann schmeiße ich die Römer raus und dann haben wir Happy End und leben glücklich bis ans Ende unserer Tage. Nein, immer da, wo Gott wirkt, da gibt es Widerstand, da gibt es Gewalt, da gibt es Probleme. Das Reich Gottes verbreitet sich nicht einfach nur, ja, wie so ein einfacher Siegeszug ohne irgendwelche Reibungen. Das sehen wir in den Evangelien, das sehen wir in der Apostelgeschichte. Und Jesus lässt letztendlich die Leute fragen, was glaubt ihr eigentlich, ist das Reich Gottes genau? Und Jesus korrigiert quasi ihre Erwartungen. Und ich glaube, auch wir müssen unsere Erwartungen an Gottes Wirken manchmal korrigieren. Das Reich Gottes ist auf jeden Fall nicht WLAN-abhängig. Und das Reich Gottes ist etwas, was nicht einfach nur eine schöne, heile Welt ist, sondern wo es Probleme gibt. Das Leben mit Gott ist eins, was uns immer wieder in Probleme hineinführen wird. Und auch da müssen wir, glaube ich, unsere Erwartungen korrigieren. Wenn ich nämlich schon weiß, ja, das Leben als Christ ist nicht einfach, dann werde ich, glaube ich, auch nicht so schnell von jeder Windböe umgestoßen werden. Wenn wir eine Theologie haben, die auch das Leid mit impliziert, die das mitdenkt, die Probleme mitdenkt, dann werden wir, glaube ich, etwas beständiger sein und etwas mehr in dieser Welt standhaft sein können. Dann werden wir nicht überrascht sein, wenn Leute mal widersprechen und uns belächeln und wenn mal eine Krankheit kommt. Dann werden wir damit irgendwie umgehen können, so schwer es auch ist, aber wir werden nicht komplett überrascht sein. Genau, das ist der zweite Teil, wo Jesus Erwartungen korrigiert. Also ich fasse mal diesen Teil kurz zusammen. Einerseits nicht nur in Kategorien denken, Johannes war nicht nur ein Prophet, er war jemand ganz Besonderes, und das Reich Gottes ist anders, als ihr denkt. Es funktioniert anders. Das korrigiert Jesus hier. Jetzt kommen wir noch zum fast schon interessantesten, ich würde sogar fast schon sagen etwas witzigen Teil, weil jetzt kommen die Kinder ins Spiel, quasi Kids Time Teil 2. Jesus führt Kinder als Gleichnis an. Wir schauen uns mal an, was er hier genau sagt, ab Vers 16. Wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die zu den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zurufen und sprechen, was habe ich, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen, er aß nicht und trank nicht. Da sagen sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt nicht, da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder, und doch ist die Weisheit gerechtfertigt von ihren Kindern. Jesus spricht hier über Kinder. Viele von euch haben Kinder, ich habe schon viele gesehen, und vielleicht kennt ihr das, dass Kinder manchmal auch gewisse Erwartungen haben und schnell enttäuscht sind, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn zum Beispiel sie das Spielgerät nicht schnell genug bekommen, wenn sie jetzt Hunger haben und jetzt was wollen. Kinder drücken ihre Bedürfnisse meistens sehr direkt aus. Manchmal tun sogar Schüler das, ist mir auch schon öfters aufgefallen. Und Kinder sind manchmal vielleicht in dieser Hinsicht unverschämt, wenn man so will, aber sie können auch nicht groß anders. Sie sind Kinder, sie filtern sich nicht so sehr. Und deswegen nutzt Jesus jetzt dieses Beispiel der Kinder, um auch hier Erwartungen zu korrigieren. Er sagt nämlich, ihr seid wie Kinder, die Flöte spielen. Ich weiß nicht, ob einige eurer Kinder Blockflöte lernen. Ich habe es auch mal gelernt. Ich mochte es nicht so gerne. Es ist nicht das schönste Instrument, aber es ist ein gutes Einstiegsinstrument. So, und die Kinder, die spielen jetzt Lieder in diesem Gleichnis. Sie spielen traurige Lieder und erwarten, dass die Leute trauern und klagen. Sie spielen fröhliche Lieder und sie glauben, jetzt müssen alle tanzen. Man könnte sagen, Jesus benutzt hier ein Bild, in dem Kinder den Ton angeben, indem sie sagen, ich möchte jetzt Fröhlichkeit, ich spiele und ihr sollt fröhlich sein. Aber die Leute tun das nicht so und die Kinder schmollen, dass sie nicht das bekommen, was sie wollen. Und das wendet jetzt Jesus auf Johannes und auf sich selbst an. Die Auslegung des Gleichnisses kommt nämlich jetzt, direkt im Anschluss. Da sagt er, dass Johannes jemand war, den die Leute nicht mochten. Da haben die Leute gesagt, Herr Johannes, der isst und trinkt nichts, der fastet die ganze Zeit, der lebt in der Wüste, der ist so isoliert, der hat einen Dämon. Johannes, der kann nicht ganz bei Kopfe sein, der muss irgendwie verrückt sein. Johannes, den wollen wir nicht, der ist uns zu radikal. Und dann kommt Jesus und er macht, was das Soziale angeht, fast das Gegenteil, könnte man sagen. Jesus mischt sich nämlich unter die Leute. Er geht mit ihnen essen. Er redet mit Zöllnern und Sündern. Und dann sagen die Leute, oh nee, Jesus, du bist uns zu sozial. Wir wollen nicht einen Messias haben, der so, ja, so normal ist sozusagen, der unter die Leute geht. Das kann doch nicht richtig sein. Aber Johannes wollen wir auch nicht. Der ist uns zu radikal. Also egal, wie man es macht, man macht es falsch. Die Leute wollen auf ihrer Flöte bestimmen, wie die Prediger und Propheten zu sein haben. Und Jesus sagt, das Problem ist nicht Johannes, das Problem bin nicht ich, das Problem seid ihr. Das Problem ist jeder Einzelne. Und zwar, wenn wir unsere Befindlichkeiten und das, was wir an Erwartungen haben, über das Wort Gottes stellen und uns nichts sagen lassen, dann haben wir ein Problem. Wenn wir zum Beispiel sagen, also nee, von einem Prediger mit so einem Hemd lasse ich mir nichts sagen. Oder wenn wir sagen, nee, also jemand, der so sozial ist und so viele Kontakte hat, ob ich mir von dem was sagen lasse, weiß ich nicht. Und der, ach, der ist so ein bisschen introvertiert, der ist vielleicht so ein bisschen wie Johannes, der ist die ganze Zeit nur so für sich, nee, also das kann doch gar nicht richtig sein. Also von dem lasse ich mir auch nichts sagen. Wir haben so viele Filter in unserem Kopf, bis wir oft überhaupt jemand an uns ranlassen. Und Gott kann gar nicht unser Herz erreichen, wenn wir quasi bestimmen, wer uns was zu sagen hat. Und ich glaube, das ist eine gewisse Gefahr, weil wir dann uns selbst zum Richter machen und sagen, Johannes ist nicht gut genug, Jesus ist nicht gut genug, oh, dann bleibt nur noch ich übrig, ich bin der Beste. Und das ist natürlich eine gewisse Arroganz, die da mitspielt, dass man sich nichts sagen lassen möchte. Und ich glaube, manchmal verkennen wir das auch so ein bisschen, wenn wir an Evangelisation denken. Ich habe gesehen, ihr plant vieles evangelistisch, finde ich richtig toll. Und auch da müssen wir beten, dass die Leute wirklich offen werden. Weil ich merke das immer wieder, wir können uns auf den Kopf stellen und die tollste Musik machen und das tollste Vorprogramm. Die Leute werden immer irgendwas finden. Ich will das mal verdeutlichen mit einem Beispiel aus meiner eigenen Familie. Meine Schwester, ich habe 3 Schwestern und die sind leider nicht mehr so mit Jesus unterwegs und ja, die haben öfters gesagt, was ihnen oft nicht so gefällt. Und mit der einen von denen habe ich da öfters mal drüber gesprochen, die meinte, nee, die alte Gemeinde, die ist mir zu konservativ, sowas will ich nicht. Dann gibt's so moderne Gemeinden, oh nee, diese Fröhlichkeit, das wirkt so aufgesetzt, das will ich auch nicht. Und irgendwie keine Gemeinde ist so richtig gut genug. Und dann habe ich vor ein paar Jahren geheiratet und dann war der Gottesdienst und dann meinte sie nachher zu mir, also, das wurmt mich jetzt, aber ich kann nichts Negatives sagen. Also die Predigt war total gut und ja, der Lobpreis war nett, aber auch nicht aufgesetzt und es stimmte irgendwie alles. Die Leute waren so freundlich und so authentisch und ja, es war eine richtig schöne Hochzeit und ich habe keine Argumente dagegen. Aber sie hat sich trotzdem jetzt nicht umentschieden und sozusagen bekehrt, weil ich glaube, es ist oft nicht das, was wir glauben, was das Problem ist. Wir glauben oft, diese einzelnen Kleinigkeiten sind das Problem. Oft ist es überhaupt unsere Bereitschaft, Sachen an sich ranzulassen. Und ich glaube, da können wir nicht viel machen, außer beten, dass Gott unser eigenes Herz offen macht und das Herz der anderen. Das ist eine geistliche Realität, die wir nicht ausspielen können. Wir können uns natürlich Mühe geben, auch bei missionarischen Sachen, dass wir Sachen gut machen, dass wir Leute willkommen heißen, dass wir gutes Essen anbieten, was auch immer. Das können wir, sollen wir auch machen, aber wir dürfen nie vergessen, dass wenn Leute nichts von Jesus hören wollen, werden sie immer Gründe finden, dass sie das nicht an sich ranlassen. Und da können wir nicht viel anderes machen, außer beten. Ja, dann kommen wir noch zum schönen Abschluss. Und zwar, Jesus erfüllt auch Erwartungen. Jetzt habe ich schon so viel Kritisches gesagt, aber es gibt auch Hoffnung. Und zwar hat Jesus jetzt hier eine Art Lösung, die aber etwas mysteriös klingt. Und zwar sagt er in Vers 19, und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Was meint Jesus damit? Ich glaube, Jesus ist die personifizierte Weisheit. Weisheit ist nicht nur irgendeine Sache, sondern Weisheit ist auch eine Person. In dem Buch der Sprüchen wird die Weisheit manchmal auch als Person dargestellt. Und Jesus ist diese Weisheit, die verschiedene Sachen verbindet, die erstmal erkennt, was sind meine Herzens- und Erwartungsprobleme und die auch unsere Herzen verändern kann. Jesus gibt uns einen Reality-Check, einen Realitätscheck, wo wir erkennen, was unsere Erwartungsfehler sind. Und Jesus ist auch die Weisheit, die zwei Sachen, die sich scheinbar widersprechen, verbindet. Jesus verbindet am Kreuz nämlich das Schwierige am Evangelium, die Buße, das, was Johannes der Täufer gepredigt hat. Und Jesus verbindet aber auch das sogenannte Gute, die neue Gemeinschaft, in die Jesus uns führt, dass er selbst sich zu den Sündern gesellt hat. Jesus verbindet quasi Johannes und sich selbst. Er verbindet diese beiden Teile des Evangeliums in sich selbst. Und wenn sowas Komplexes verbunden wird, kann man auch von Weisheit sprechen. Deswegen ist die Antwort auf all diese Erwartungsprobleme, auch wenn es, ja, wie wir vorhin schon bei der Kinderstunde hier gesehen haben, quasi die Kinderstundenantwort ist, die Antwort ist Jesus. Die Antwort ist, dass Jesus der ist, der unsere Erwartungen korrigiert. Jesus, an dem wir uns immer wieder messen lassen sollten, wo wir in die Bibel schauen sollten, wie er handelt. Und Jesus ist der, der am Kreuz für uns gestorben ist und sowohl das Schwierige des Evangeliums, die Buße und die Sündenvergebung, als auch das Gute, die neue Gemeinschaft, dass er das verbindet und möglich macht. Und wenn wir Jesus so akzeptiert haben und als unseren persönlichen Retter, ja, angenommen haben, dann werden, glaube ich, auch unsere Erwartungen nach und nach neu justiert. Und vielleicht nochmal zurückzukommen auf diese Folie mit den vier fiktiven Menschen, die Erwartungen haben, dann werden wir vielleicht sehen, wie Jesus auch die Erwartungen dieser Menschen korrigiert. Wie zum Beispiel die Frau, die sich Heilung verspricht, lernt, wenn ich Jesus in meinem Leben habe und er mein Herr ist, dann werde ich leider nicht immer sofort heil. Und da gibt es leider viele traurige Beispiele von Menschen, die nicht sofort heil geworden sind. Letztes Jahr haben wir an der FES, wo ich arbeite, diesen Film gezeigt über Philipp Mickenbecker, wo der auch an seiner Krankheit gestorben ist. Aber ich erfahre, dass Jesus bei uns ist, in dem Leid und mit uns geht. Manchmal heilt er uns auch und tut Wunder, aber manchmal ist er auch in Anführungsstrichen einfach nur bei uns und das kann trösten. Jesus ist auch die Person, die unsere Prioritäten neu ordnet, die uns zeigt, es geht nicht nur um Reichtum. Er schenkt uns einen Schatz, der größer ist als das. Wir suchen unsere Sicherheit nicht mehr nur im Geld und im Besitz. Jesus ist der, der unsere Herzen wirklich heilen kann und der uns neu in Gemeinschaft reinführt, in Gemeinde, in Hauskreis. Schön, dass hier auch gerade neue Leute da waren, die ja bereit sind, in diese Gemeinschaft zu investieren. Jesus ist der, der unsere Herzen heilt, der uns Vergebung schenkt, wenn wir Probleme haben mit Menschen. Und Jesus ist der, der die Ketten sprengt. Nicht automatisch von schlechten Regierungen, das geschieht manchmal auch, ist eine Geschichte immer wieder passiert, aber Jesus der, der uns innerlich frei macht und der uns eine innere Stärke gibt, auch mit äußerer Unterdrückung umzugehen und uns vielleicht auch Wege aufzeigt, wie wir dagegen vorgehen können. Und ich glaube, auf diese Weise sprengt Jesus unsere Erwartungen und ich hoffe, dass wir als Christen immer wieder uns neu nach ihm ausrichten und unsere Gedanken, unsere Erwartungen auf ihn lenken. Genau, mir wurde gesagt, ich sollte so langsam zum Ende kommen. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Segen. Wir sind da gemeinsam auf dem Weg. Ich selber muss auch immer wieder meine Wünsche und meine Erwartungen von Jesus korrigieren lassen. Und ich wünsche euch auf diesem Weg ganz viel Segen.